Guten Abend miteinander. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, das letzte Kirchenfenster vom verrückten 2020 zu gestalten. Wir haben alle eine schwierige Zeit hinter uns oder sind noch drin. Krankheiten und mehr Probleme als sonst haben auch mein altes Jahr geprägt. Aber immer wieder habe ich interessante und bereichernde Menschen dürfen treffen und mit ihnen ein Interview machen. Für das bin ich sehr dankbar. Und ich danke denen, die immer wieder mitmachen, ganz herzlich für ihre Offenheit. Noch vor der zweiten Corona-Welle habe ich den Gabriel Palacios zu Bern in seinem Institut getroffen. Ich habe zwei Bücher von ihm gelesen, bin aber nicht so begeistert gewesen. Aber vor allem haben mich immer Kolleginnen auf ihn aufmerksam gemacht. Sie haben gesagt, geh den interviewen, der ist interessant, den musst du kennenlernen. Und irgendwann einmal habe ich ihm dann geschrieben und sofort eine Antwort bekommen. Der Gabriel hat eine Ausbildungsstätte für Hypnosetherapie gegründet. Auf YouTube gibt es viele Beiträge von ihm und er hat gerade wieder zwei Bücher geschrieben. Das Hauptthema ist Angst, das angstfreie Leben, Hypnose und Selbsthypnose. Bevor wir ins Thema eintauchen, hören Sie ganz spezielle Musik. Komponiert und geschrieben von drei Jugendlichen aus Innsbruck. Die 13-Jährigen haben alles selber gemacht. Den Text geschrieben, Musik gemacht, aber auch die Aufnahme und die ganze Technik. Sie nennen sich Noxada. Das sind ihre Anfangsbuchstaben von den Vornamen. Der Noel Andexlinger, der Xaver Schutti und der Daniel Ortner.
Sie sagt ey, und er weiß, wie es ihr geht, in all ihre Seiten, obwohl sie nichts gesagt hat. Er sagt hey, und sie ist ein Diener, weiß nichts von ihm, auch wenn er alles gesagt hat. Chaos, Chaos, Chaos in der Welt, ja. Chaos, Chaos, Chaos in der Welt, Chaos, Chaos in der Welt, ja. Chaos in der Chaos, Chaos, Chaos in der Welt, ja. Chaos, Chaos, Chaos in der Welt, Chaos, Chaos in der Welt, ja. Chaos in der Welt. Sie sagt hey, und er weiß ihre Farben, die Farben ihrer Welt, obwohl sie es nicht mal selber weiß. Er sagt hey, ey, dann sieht sie ihr Chaos, das Chaos ihrer Welt, und wie sie es aufräumen. Hey, und er ist alleine in der chaotischen Welt, die nur noch chaotischer wird. Er sagt hey, und sie weiß, wie es ihm geht, mit all seinen Seiten, obwohl er nichts gesagt hat. Es gibt immer wieder Leute, die es verstehen, andere Welten zu schlichten wie die Hölzer im Wald. Doch diese Leute schaffen es nicht, ihre eigene Welt mal aufzuräumen. Chaos, Chaos, Chaos in der Welt, ja. Chaos, Chaos, Chaos in der Welt, Chaos, Chaos in der Welt, ja. Chaos in der Chaos, Chaos, Chaos in der Welt, ja. Chaos, Chaos, Chaos in der Welt, Chaos, Chaos in der Welt, ja. Chaos in der Welt. Sie sagt ey, und er weiß, wie es ihr geht, mit all ihre Seiten, obwohl sie nichts gesagt hat. We'll be right back.
Ich bin also auf Bern zum Gabriel Palacios.
Heute Morgen, am Morgen, habe ich zu meinem Mann gesagt, du, was soll ich auch anlegen zu einem Hypnotiseur? Er hat gesagt, spielt doch keinen Rogel, kannst blöd gehen, der sieht sowieso durch die Türe.
Ja, das ist tatsächlich so eine Kleidung, die kann schon etwas über uns ausdrücken, im Sinne von, möchten wir eher auffallen oder nicht, mit knalligen Farben oder mit einfachen Farben. Aber letztendlich geht es viel mehr um die Mimik, um die Person, um die Ausstrahlung und ja, um die Energie, die die Person mitbringt. Ja.
Aber ich nehme an, genau da siehst du sehr genau die Energie und siehst auch die Aura.
Ich habe das nie verstanden, wenn die Leute von einer Aura geredet haben. Ich muss vielleicht so sagen, vielleicht auch der Bezug zu Kirche ist für mich auch eine sehr tief emotionale. Ich habe als Bub Panflöte gespielt. Und meine erste Standing Ovation war in der Kirche in Fulensee gewesen. Dort habe ich eine Sonate gespielt vom Telemann, eine 14-minütige, 4 Sätze auswendig. Und dann sind die Leute völlig euphorisch aufgesprungen und haben eine Zugabe wollen. Damals ist der Orchesterleiter sehr ein lieber Mann, der hat sich viel mit Aura befasst und hat so ein Aura-Bild, glaube auf der einen CD abgedruckt gehabt. Und da hat man so die unterschiedlichen Farben gesehen und ich habe mir gefunden, wie will man da Farben sehen? Wenn ich doch eine Person anschaue, wenn ich Leute anschaue, sehe ich doch keine Farben. Sondern ich sehe einfach, ja, ich spüre die Energie, oder? Strahlt die Person, lacht sie, hat sie ein hohes Energieniveau von der Bewegung, oder? Es ist mehr ein Gefühl und nicht eine Farbe. Und da muss ich sagen, ich habe noch nie eine Aura in Farben gesehen, sondern viel mehr, das ist ein Gefühl, oder? Und das erstaunt mich dann oftmals, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie sehen um mich herum irgendeine Farbe, ja.
Gehen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ganz viele Menschen haben jetzt Angst, auch Kinder. Wie ist das für dich?
Ja, ich habe gerade neulich ein Buch Vernissage dürfen in die Buchhandlung Stauffacher zu Bern führen, wo ich genau über das geredet habe, eben dass insbesondere auch Kinder jetzt müssen mit viel Zuversicht und Mut bereichert werden und dass ich glaube, dass das jetzt ein ganz wichtiger Moment ist, wo vielen nicht bewusst ist, wie sehr die Situation eben Kind prägen kann. Wir wissen, dass gewisse Aussagen von beispielsweise Lehrkräften einen ganzen Lebensweg beeinflussen können. Oder wenn eine Lehrer sagt, du zahlen sie nicht deins, dann kann das Kind das so sehr glauben, dass es sich nie mehr für Mathematik oder irgendwelche zahlenähnlichen Fächer befasst und eben sogar vielleicht so einen Weg nicht einschlägt. Mir ist es ja ähnlich gegangen. Mein Deutschlehrer hat mir gesagt, ich kann nicht schreiben. Und ich habe das dann geglaubt, bis mir dann wieder bewusst worden ist, dass ich auf einem uralten Windows 95 oder 97 Computer, da bin ich etwa 7 gewesen, schon habe angefangen Geschichten und einfach so schöne Geschichten, wie es kommt mir jetzt im Nachhinein vor, wie schöne so Selbsthypnoseanleitung oder einfach Mantras oder Meditationen habe angefangen schreiben. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich sehr wichtig ist, die Zuversicht auf das Kind zu übertragen und dem Kind einfach auch gute Suggestionen zu geben, dem Kind zu sagen, das kommt schon gut, hey, das packen wir schon, wir haben bis jetzt noch alles überstanden.
In dieser Zeit haben auch sehr viele Leute so eine Selbstoptimierung getrieben. Also auch über das Internet. Ist das auch Angst?
Ja, Selbstoptimierung ist, glaube ich, etwas ganz Natürliches. Ich glaube, jeder will ja irgendwo aus einer Situation das Beste für sich machen und möglichst wenig leiden, auch wenn dazu gehört, dass man halt etwas versucht, ganz anders zu sehen oder in irgendeiner These eine innere Ruhe zu finden. Und man beobachtet ja sehr stark so die beiden extremen Bewegungen, die übervorsichtig sind und die gar nicht vorsichtig sind. Und ich glaube, dass beide Bewegungen ja irgendwo auch eine Angst zugrunde liegen können haben. Oder diejenigen, die vielleicht gar nicht vorsichtig sind, haben vielleicht auch Angst um eben wirtschaftliche Schäden, um einen Job, um Existenzängste oder die Angst, denen wir nicht zu genügen, nichts mehr zu finden, vielleicht schon zu alt zu sein. Also es gibt sehr viele Ängste, die sicher zusammenhängen. Und diejenigen, die übervorsichtig sind, haben vielleicht auch Angst um ihre Nächsten, um Bekannte, Verwandte, um Angehörige, die vielleicht eben zur Risikogruppe gehören. Und ich finde es immer sehr wichtig, dass man versucht, die Angst im Gegenüber zu sehen. Weil das nimmt dem Ganzen so viel Spannung, da ist plötzlich wie Ruhe und Frieden da.
Wenn ich vor etwas Angst habe, dann nachher oft mache ich es erst recht. Und ich habe letztes Mal jemanden interviewt, und zwar den Mark Hauser. Vielleicht kennst du den. Der ist Fallschirmspringer und der hat extremste Höhenangst. Und der macht das auch. Ist das eigentlich eine gute Strategie von dir her gesehen?
Ich glaube, es ist eine Möglichkeit, Angst zu bewältigen, eben eine Bewältigungsstrategie, sich der wirklich zu stellen, sich zu konfrontieren. Und man weiss ja auch aus der kognitiven Verhaltenstherapie oder aus anderen Therapieformen, dass es ganz wichtig ist, sich der Angst zu stellen, dass es eine von der wirksamsten Therapieformen überhaupt ist. Und ich glaube, also ich würde auch gerne mal Fallschirmspringen, ich habe es noch nie gemacht, weil ich es einfach spannend finde, so der Moment, wenn man vorne auf dem Sprungbrett steht und jetzt ins Becken springt, man weiss, es passiert nichts und doch ist irgendwo so eine diffuse, unbewusste Angst, die ihn zurückhaltet. Und beim Fallschirmspringen muss man eben die Angst überwinden und ich glaube, dass das ja auch sehr therapeutisch kann sein. Und dass es einem eben aufzeigt, dass man stärker ist als die Angst, eben die Angst kann Macht geben. Ja.
Der Angst kann Macht geben, das heisst auch Gedanken kontrollieren.
Ja, ich denke, man muss unterscheiden, kann ich kontrollieren, welche Gedanken das kommen, oder kann ich dann den Umgang mit den Gedanken kontrollieren. Und was sicher nicht geht, oder sehr schwer geht, ist Gedanken daran zu hindern, zu kommen. Weil die sind ja meistens unbewusster Natur. Da sind sie einfach plötzlich da. Das kann man kaum vermeiden. Es gibt schon Techniken, wo man da so versucht, indem man zum Beispiel irgendwelche Automatismen sich aneignet, so dass man da gar nicht dran denkt. Wenn ich mir beispielsweise jetzt am Morgen nach dem Aufstehen immer gerade aneigne, sofort Zähne zu putzen, gerade an allererster Stelle komme ich vielleicht gar nicht auf die Idee, irgendetwas anderes zu denken. So. Aber jetzt, also rein bildlich gesprochen. Aber wichtiger ist mir, dass man lernt, mit den Gedanken umzugehen. Das heisst, ja, wenn sie dann mal da sind, dann muss ich die irgendwie können entkräften oder sie in einen rationalen Bezug stellen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, eben die Gedanken zu kontrollieren. Und ich glaube, wenn man das mal gelernt hat, ich kann irgendeinen Einfluss auf meine Gedanken und dadurch einen Einfluss auf meine Gefühlswelt nehmen, ich glaube, dann hat man schon ein inneres Gefühl von Handlungsfähigkeit. Und das ist das, was vielen Leuten fehlt. Sie fühlen sich nicht handlungsfähig oder sie haben das Gefühl, sie können nichts machen, sie sind ohnmächtig. Und aus dem Grund finde ich es ja auch gut, dass man Massnahmen gegen Corona hat, weil es gibt den Leuten auch die Möglichkeit, in das Gefühl zu kommen, ich kann etwas dagegen machen. Auch wenn vielleicht nicht ganz klar ist, inwiefern was hilft, aber es gibt eben innerlich das Gefühl, ich kann mich schützen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich nicht ohnmächtig fühlt.
Mir selber hat in dieser Corona-Zeit da am meisten Mühe gemacht, dass ich gar nichts machen konnte. Mhm. Dass ich einfach so wie, ich bin so daheim gehockt, abgeschrieben als Risiko, und ich bin mir wirklich vorgekommen wie ein Risiko für die Welt oder für mich oder für einfach nur noch Risiko. Und dort habe ich auch ganz wahnsinnig mit den Gedanken müssen arbeiten. Also wie gehe ich mit meinen Gedanken um?
There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are
feels my head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure that climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken, 'cause I need you to see that you are the reason.
Sie hören das Kirchenfenster mit dem Gabriel Palacios.
Ich möchte gerne noch zu dem neuen Buch kommen von Brain Rewire. Ich habe das mit Interesse gelesen. Ich lese sonst solche Ratschlagbücher prinzipiell nicht. Ich finde die meistens doof. Hat mich aber interessiert. Ich bin aber nicht bei allem draus gekommen. Also zum Beispiel habe ich verstanden, wie der Nullpunkt geht. Aber weisst du, Wort, das du geschrieben hast? Aber irgendwie, ich bin 72. Wie soll ich das einfach auf die Seite legen? Kannst du mir das erklären?
Ich muss vielleicht vorwegnehmen, das Buch ist ja in dem Sinne ein Übungsbuch, als dass es den Leuten eine Methode ermöglicht, die sie an sich anwenden können, die Hypnose und Meditation und auch andere Techniken, die mir helfen, eben gewisse Gedanken zu kontrollieren und sich gewisse Gefühle zu geben, vereint. Weil ich kann nicht erwarten, dass die Leute jetzt alle lernen, Selbsthypnose lernen. Das ist für viele sehr, sehr aufwendig. Und so haben sie eine einfachere Methode. Und doch ist sie halt komplex. Ich habe während dem Schreiben vom Buch habe ich versucht, die Methode zu vereinfachen und zu vereinfachen und zu vereinfachen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es wäre nicht mehr die tiefe, wirksame Methode, wie ich sie anwende. Und der Nullpunkt ist ein Zustand, in dem man den Körper und den Geist versetzen soll, in dem Zustand, man eben auch empfänglich ist für die eigenen positiven inneren Bilder und Gefühle, die man sich vermittelt. Mhm. Und man muss vielleicht unterscheiden, in Meditation, wenn man dort EEG-Messungen macht, also Elektroenzephalographie, die Hirnströme misst, dann beobachtet man das sogenannte Gamma-Frequenzen, das ist Frequenzbereich über 30 Hertz, aufkommt. Also das sind sehr hohe Frequenzen. Und wenn man Selbsthypnose macht, dann tut man einfach das Hirn entspannen. Das heisst, Frequenz Bandbreite, die verlagert sich in einen tieferen Bereich. Man redet von Alpha, Theta, Delta Frequenzen. Und der Nullpunkt soll einem ermöglichen, selber zu spüren, wo gehöre ich her? Brauche ich eher einen meditativen Zustand oder brauche ich eher einen selbsthypnotischen Trance-Zustand? Und mit dieser Technik lässt man sich wie offen, wohin gehe ich? Gehe ich in einen meditativen oder in einen hypnotischen Trance-Zustand? Und es ist nicht einfach. Ich habe bei diesem Buch immer wieder im Rahmen von meinen Vorträgen oder wenn ich das im Internet habe vorgestellt, habe ich immer wieder erklärt, das ist kein Buch, das man einfach so schnell an einem Abend liest, sondern da hat man für eine Seite vielleicht eine Stunde, wenn es dann in die Anleitung hineingeht. Und da soll man wirklich lernen, jedes von diesen einzelnen Instrumenten tief an sich anzuwenden und erst, wenn man eins beherrscht hat, dann zum nächsten zu gehen. Das ist ein Buch, das einem vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr lang begleitet und eben nicht nur eine Stunde.
Also man hat ja bei der Hypnose Angst vor der Manipulation.
Ja, dabei ist ja das am unwahrscheinlichsten oder insofern sogar am schwierigsten, weil bei Hypnose ist man ja gedanklich auf etwas konzentriert und dann ist die ganze Aufmerksamkeit bei dieser Sache. Und wenn jetzt der Therapeut etwas sagt, was eben nicht in die Kram passt, hat man die ganze Aufmerksamkeit dort und kann sagen, nein, das will ich nicht. Mhm. Viel heikler ist es, wenn man im Alltag unterschwellig manipuliert wird, oder? Wenn man mit jemandem redet und jemand macht so subtil Angst und man merkt es bewusst nicht. Das ist natürlich dann, das ist das Heiklere, weil da ist nicht Angst da und man weiss gar nicht, wieso.
Ich persönlich habe mir eigentlich in meinem ganzen Leben nie so ganz konkrete Pläne gemacht. Du schreibst, man sollte Pläne haben. Ich habe es eher einfach auf mich zukommen lassen und dann habe ich agiert oder auch reagiert.
Ja, ich unterscheide zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Plänen oder Zielen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man immer wieder kurzfristige Ziele hat, weil die halten einem auch im Leben, die motivieren einem, die geben einem das Gefühl von, wow, wenn ich mir etwas vornehme, dann erreiche ich das, egal wie klein die Ziele auch sein mögen. Dass aber meines Erachtens ein mittelfristiges Ziel noch wichtiger ist als ein langfristiges. Viele stellen sich vor, was sie in 10 Jahren sollen oder bei sein. Die Frage, die habe ich mir nur am Rande jeweils beantwortet, indem ich mir schon ein schönes Bild oder eine schöne Vorstellung habe, verinnerlicht von einem langfristigen Ziel, aber jetzt nicht jeden Tag an das Ziel gedacht habe, weil das demotiviert dann noch. Ich habe gerade neulich mit einem Geschäftsführer von einer Versicherung geredet, der tut seinen Mitarbeiter oder hat seinen Mitarbeiter ja die Massnahmen auferlegt, dass sie müssen eine Collage machen von ihrem Leben in 10 Jahren. Und dass sie die müssen aufhängen bei sich beim Büro. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen zu Gewissen zu reden, dass das zwar schön ist für den Moment, und auch schön ist zu wissen, dass man ein Ziel hat, aber dass es eben auch demotivieren kann, wenn man jeden Tag daran denkt, dass man noch nicht dort ist oder nicht ansatzweise dort ist. Und wegen dem sage ich immer, der Kompass ist doch viel wichtiger, dass ich weiss, in welche Richtung will ich. Und dass ich mich einfach von dieser Richtung treiben und ich dann letztendlich vielleicht, wenn ich in Norden will, dann vielleicht im Nordosten ankomme und finde, hey, Nordosten ist echt noch viel schöner als der Norden, wo ich ursprünglich her will.
Du schreibst auch, Traumata sind erst dann traumatisch, wenn man es bewertet. Das kann ich bewerten. Ich bewerte ganz viel in meinem Leben. Also ich gehe durch die Stadt durch, schaue Leute an und bewerte, wie sie angelegt sind. Aber das ist doch relativ harmlos. Wenn ich nicht mehr bewerten kann, nicht mehr kritisch sein, ist es ja nicht mehr lustig.
Ja, wenn wir uns mal Gedanken machen, was ist eigentlich eine Bewertung, dann ist es ein Gefühl, oder? Das heisst, wenn ich dir jetzt sage, das ist ein Stuhl, dann ist das eine rationale Aussage, dann ist wahrscheinlich unsere Energie irgendwo in Grosshirnrinden, aber sobald ich anfange, irgendwelche negative Konnotationen zu einem Stuhl zu bringen, zum Beispiel elektrischen Stuhl oder auf dem Stuhl hat jemand gebisselt oder irgendwie sowas, oder einfach Sachen, wo dann mit Emotionen verknüpft sind, dann gehen wir in die Bewertung und auf einmal den Stuhl verurteilen oder geben dem Stuhl eine schlechtere Bewertung, die dem eine schlechtere Bewertung zuschreiben, würde dann auch vielleicht zu einem schlechteren Preis verkaufen. Wenn ich jetzt aber würde sagen, hey, auf dem Stuhl hat der Prinz William gebisselt, dann hätte er vielleicht plötzlich eine höhere Bewertung, weil man den Prinz William vielleicht super findet, oder? Und das hängt immer damit zusammen, welches Gefühl schreibe ich ihrer Sache zu. Und man sieht das bei Kindern, wenn sie stürzen, da passiert noch nichts, sobald dann die Mami oder der Papi schreit und oh, 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 und komm sofort daher und natürlich die Mami oder der Papi dem Kind oder dem Sturz jetzt eine negative Bewertung zuschreibt, dann wird es für das Kind natürlich erst dramatisch. Und ich finde eben, da sind wir wieder bei der Frage, die wir auch schon besprochen haben, der Umgang mit Kind. Also je nachdem, wie etwas bewertet wird, auch seitens Eltern, macht das natürlich auch die innere Bewertung vom Kind aus. Ich habe beispielsweise die Ohnmachtsanfälle gehabt, jeden Tag, also bis zu aufgerundet, 30 Mal am Tag, jeden Tag als Kind. Und meine Mami hat mir immer eine positive Bewertung geben. Also, ich kann natürlich nicht immer sagen, weil man mich nicht jedes einzelne Mal erinnern. Meine Mami ist sicher, ist absolut an der Grenze gewesen. Das, unbestritten. Aber mir immer wieder die Zuversicht zu geben und die Hoffnung und der Mut, das ist so wichtig gewesen. so, dass ich das mit Bravour überstanden habe. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, sich immer Gedanken zu machen, welche Bewertung schreibe ich dem zu. Und es geht nicht um das rationale Bewerten. Ich meine, das dürfen wir. Ich glaube, es wird langweilig, wenn man nicht mehr bewerten darf. Und ich bin auch da völlig ein Gegner von diesen Thesen, dass man nicht urteilen darf. Ich glaube, das liegt nicht in der Absicht von Natur. Ich meine, eine Antilope tut da urteilen über das Raubtier, das es verfolgt, oder? Und wenn man nicht mehr urteilt, dann darf man auch nicht mehr sagen, dass etwas schön ist oder dass man etwas lieb hat, weil das ist schon ein Urteil, ein positives Urteil. Sondern es geht vielmehr darum, dass ich vielmehr versuche, bewusst zu bestimmen, will ich das jetzt schlecht sehen oder kann ich das vielleicht sogar auch als, wenn ich es nicht mehr ändern kann, als förderlich und positiv versuchen zu sehen. Also im Sinne von, ändere, was du ändern kannst und akzeptiere, was nicht mehr zu ändern ist.
For the innocent, 'cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town. Let's talk about Gaza. Let's talk about Israel. 'Cause right now with Israel. Let's talk Nigeria in a mass hysteria. Yeah, our souls are brought together so that we could love each other, brother. Save the nation with no support for education. 'Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about our part. My heart touch your heart. Let's talk about living. Had enough of dying. Not what we all about. Let's do more giving. Do more forgiving. Yeah. Our souls are brought together so that we could love each other, sister. We
Ich bin Lisa Sprecher und rede mit dem Hypnosetherapeut Gabriel Palacios.
Vorahnungen sind für mich persönlich im Moment so ein Thema. Wie ist das für dich? Vorahnungen gibt es da?
Das ist ein grosses Thema. Viele Leute ahnen etwas vor, weil das Unterbewusstsein viele Sachen analysiert hat und dann so ein Bauchgefühl rausspuckt und sagt, hey, zum Beispiel, wenn du jemanden lernst kennen und die Person holt das Blau vom Himmel oben ab und du merkst, irgendetwas passt nicht. Das ist dann das Bauchgefühl, das halt analysiert, oder? Das Problem ist einfach dann da, wenn die Analyse mit eigenen Prägungen korreliert, also, ja, zusammenhängt, oder? Das heisst, wenn man den eigenen Balken im Auge nicht mehr sieht und dann aus dem Grund raus Bewertungen oder eben Vorahnungen macht. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau von einem Mann verletzt worden ist, wo gerne Spinat hat gegessen und dann das irgendwie in Zusammenhang bringt und dann sagt der nächste Mal, hätte ich auch gerne Spinat, dann sagt sie, ich ahne schon Schlechtes, oder? Ist natürlich völlig irrational. Aber ich glaube, dass man dort auch viel mehr soll kontrollieren. Ist es wirklich eine tief innere Vorahnung? Für mich gibt's, und das ist mir wirklich sehr wichtig, für mich gibt's in der persönlichen Spiritualität für jeden Mensch, das heisst, in der Grenze vom Nachvollziehbaren, spätestens dann werden wir alle spirituell, wenn es darum geht, was ist Materie, was ist Antimaterie, wo endet das Universum, der nächste Stern, wo Lichtjahre entfernt ist. Spätestens dann werden wir alle eben grenzwissenschaftlich, die Wissenschaft kommt ihre Grenzen und dann muss man irgendwo philosophische oder spirituelle Gedanken haben. Und das finde ich etwas sehr Berührendes, Schönes und finde ich auch, sollte wie jedem sein eigenes bleiben dürfen. Die Leute dürfen mich fragen, wie ich das sehe, aber ich würde jetzt auch nie sagen, eine Vorahnung ist ganz sicher das, oder eine Vision ist ganz sicher jenes, oder wenn jetzt zum Beispiel allein schon nur das Phänomen, dass du an eine Person denkst und die Person deutet dir an und die hat mich jahrelang nicht gehört, das ist ja etwas, was wir alle schon erlebt haben. Also gibt's vielleicht irgendwo ein universelles Grundgesetz, das wir noch nicht verstanden haben? Oder vielleicht irgendwo eine Kommunikationsform, wo der Mensch noch nicht mit seinen Sinnen wahrnehmen kann? Man weiss ja zum Beispiel, dass subatomare Teile miteinander kommunizieren und man weiss nicht, wie das möglich ist, weil sie auch dann kommunizieren, wenn sie Kilometer voneinander entfernt sind. Das hat der Alan Aspect aus Paris erforscht mit subatomaren Teilen, die sich immer in Relation zueinander bewegt haben. Und dann hat man die ja auf über 12 Kilometer entfernt voneinander. Und dann hat man nur das eine Teil manipuliert, also beeinflusst in der Bewegung. Und dann hat das andere Teil zeitgleich das genau Gleiche gemacht. Und das ist dann auch so die tiefe Quantenebene, wo man auf einmal eben die Kontrolle verliert und man nicht genau weiss, was passiert da eigentlich. Und wenn Leute sagen, sie haben Vorahnung oder sie träumen Sachen und die treffen dann ein, dann ist mir das immer sehr, wie soll ich sagen, ich finde das etwas sehr berührendes und ich würde jetzt niemals sagen, dass wenn Vorahnung die Kriterien aufweist, dass sie dann ernst zu nehmen ist oder nicht ernst zu nehmen ist. Und ich glaube, jeder Mensch muss auch selber damit umgehen können. Muss ich wirklich alles glauben, was ich denke? Oder darf ich vielleicht manchmal mal Sachen nicht glauben, was ich denke? Weil ich glaube, wir müssen sicher nicht alles glauben, was wir denken. Ja.
Du machst Hypnose. Hast du nie Angst, bei der Hypnose könnte etwas schief gehen?
Nein, weil du hast vorhin gerade vom Träumen geredet und dass das Träumen dir geholfen hat, weil du schon vorbereitet gewesen bist auf die Situation. Und ich glaube, das ist ja die Absicht vom Unterbewusstsein im Traum, dass es uns eben auf gewisse potenzielle Gefahren oder vielleicht auch, dass es uns mit bestimmten Ängsten konfrontiert, damit man lernt, die Angst zu bewältigen oder sich zumindest eben damit zu beschäftigen, damit, wenn es so wäre oder ähnliche Situation aufkommen würde oder wie auch immer, man dann schon gestärkt wäre, wenn man es voreingenommen wäre und in Anführungszeichen vorbelastet wäre durch einen Traum und demnach anderen Umgang hätte. Und im Grunde ist ja die Hypnose-Therapie nichts anderes als ein Träumen, aber nicht im Schlaf, sondern in einem wachen Zustand. Im Grunde ist eine Hypnosetherapie nichts anderes als ein bewusster Traum, den man erschaffen will. Und den Traum, den man dann auch lenken und beeinflussen kann. Und weil Hypnose etwas so Natürliches ist, oder Hypnose ist im Grunde nichts anderes als, dass sich unser Hirn entspannt. Genauso wie der Körper sich entspannt, kann sich auch das Hirn entspannen und da sieht man dann noch, dass einfach die Energie im Hirn, das sieht man beim funktionellen MRT, bei den bildgebenden Verfahren, sieht man, dass die Energie eben aus diesen kritischen, bewussten Wachzustand Hirnregionen, wie Cortex, Neokortex, Thalamus, Hypothalamus, wie die Energie dort, von dort rausgeht und sich verteilt in andere Gebiete, eben ins limbische System, das ist unser emotionales Hirn, etc., Amygdala, dem Mandelkern, und dann ist das bei jedem so ein bisschen anders. Und im Grunde ist eine Hypnosetherapie nichts anderes, als dass die eine Hypnosetherapeutin oder Hypnosetherapeut in die Entspannung begleitet. Und in der Entspannung, dem Hirn die positiven inneren Vorstellungen vermittelt und erschafft, die dir gut tun, die dann halt eben auch nachhaltigen Charakter haben. Aber viele haben das Gefühl, sie dürfen nichts mehr hören oder sie wären wie in einem komplett abgeschotteten Zustand, wo sie abtauchen und nichts mehr mitbekommen oder nur noch weit, weit, weit weg. Und dem ist ja überhaupt nicht so. Also man ist hellwach. Man kann aber so an gewissen Kriterien kann man feststellen, dass die hypnotische Trance da war. Zum Beispiel, man nimmt Zeit nicht mehr in echter Zeit wahr. Das heisst, eine halbe Stunde fühlt sich an wie 10 Minuten. Das merken wir auch, wenn wir einschlafen und wir erwachen und wir haben das Gefühl, wir hätten nur 2-3 Minuten die Augen zu gehabt. Es war aber in Wirklichkeit eben eine halbe Stunde oder länger gewesen. Immer dann sind wir oben in einem hypnotischen Zustand gewesen. Oder dass man nicht mehr schluckt oder dass unser Verdauungssystem sich aktiviert, dass man dann Bauchgeräusche hat. Es gibt so viele Anzeichen, an denen man die Tiefe erkennt.
Can't stop your crying. It'll be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry.
For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. No matter what they say, you'll be here in my heart, always.
Always. Sie hören das Kirchenfenster mit dem Gabriel Palacios.
Und da kommen wir gleich auf eine andere Frage. Wie schützt du dein Privatleben? Du bist so jung, hast so ein Unternehmen und bist quasi ein Guru.
Ja, also es freut mich sehr, dass ich mit 31 jetzt, ja, immer noch als jung gilt. Ich finde, das sollte einfach so beibleiben. Egal wie alt man ist, dass man innerlich immer jung ist und ja, das ist wichtig. Ja, ich finde, also die eine Frage vom Privatleben, oder wenn ich mich schütze im privaten Alltag, da kann ich einfach sagen, aber wer mich kennt und wer mich, meine Familie kennt mich am besten. Ich habe eine sehr enge Verbindung zu meiner Mami, sicher auch durch halt all das, was gewesen ist. Ich kann sie sehr oft besuchen und das hat einfach meine Familie weiss, meine Schwester, meine Brüder, also ich habe ja 5 Schwestern. Ist das dass wenn ich mich entspanne, zum Beispiel bei Mami auf dem Sofa hocken, und dann vielleicht schaut sie die Nachrichten, und ich habe den Laptop auf meinem Schoss und bin schon wieder am nächsten Buch am Schreiben oder bin irgendwo, ja, etwas Neues im Kreieren, weil ich will aufzeigen, was alles möglich ist. Und ich denke, das kommt auch daher, weil meine Vergangenheit mich dorthin geführt hat. Also wenn ich allein schon nur denke, ja, wenn zum Beispiel mein Papi, der sich früher das Leben genommen hat, wenn vielleicht der mal in eine Hypnosetherapie wäre gegangen, was das alles verändert hätte. Oder? Also, es gibt viele Aspekte, die da mitspielen. Und ich bin halt einfach so, wie ich im Job bin, bin ich auch im Privaten oder respektive, es gibt für mich einfach gar keine Unterscheidung und ich kann auch nicht an den Strand liegen und nichts machen. Ich kann schon. Ich kann es vielleicht für einen Tag oder für zwei Tage. Aber dann irgendwie kribbelt es mir so die Fingerspitze und ich muss irgendetwas machen. Aber ich bin auch nicht so der Sightseeing-Typ. Ich mache das nicht gern sogar. Sachen anschauen. Ausser, das ist etwas ganz Schönes, irgendeine ganz schöne Kathedrale oder eine schöne Kirche oder so, das schaue ich schon sehr gerne an. Aber ich brauche jetzt auch nicht in der Ferien Stress zu haben. Ja, ich bin einfach dorthin geführt worden, auch von den Leuten. Ich habe ja während dem Gimmer habe ich Sitzungen, also Hypnose mit den Leuten gemacht, damals noch im Gartenhaus bei meiner Mami. Im Gartenhäuschen habe ich erste Hypnosesitzungen gemacht, aber ich habe ja gar nicht gewusst, also ich habe ja Angst gehabt, Therapien in dem Sinn zu geben, weil ich das Gefühl hatte, ich war ja noch nicht mal richtig 18 gewesen. Ja. Ja, ich hatte das Gefühl,
Bist du mutig?
Ja, ich habe Angst gehabt, jetzt da jemanden zu therapieren. Da ist es sich darum gegangen, ich habe Angst vor Schlangen, kannst du mich mal hypnotisieren? Dann habe ich gesagt, ja sicher, aber das ist nicht als Therapie, deklariert für mich. Und einfach das Gefühl gehabt, dass, ja, wenn ich dir jetzt helfe, dass sie keine Angst mehr vor Schlangen hat, ist doch das gut. Und es ist wirklich ein Fall gewesen. Also mein allererster Fall gewesen. Eine Kollegin von meinem Bruder, die hat sich lustigerweise neulich gemeldet über Facebook, weil sie davon gehört hat. Und sie hat nicht gewusst, dass sie der erste Fall ist gewesen. Und sie hat einen Freund gehabt und der hat eben eine Schlange gehabt. Und sie hat nie zu ihm können. Wegen dem Terrarium. Und dann habe ich mit ihr so eine Hypnose gemacht und dann ist sie am nächsten Tag an eine Schlange, und dann hat die Schlange gefahren. Und das hat mich selber erstaunt. Noch fast ein bisschen mehr als sie. Und die hat immer mehr gefragt, kannst du mir helfen, du kannst das auch mit mir machen.
Haben sie denn dort wirklich ernst genommen? Oder haben sie es einfach als quasi Spiel angeschaut?
Nein. Ich denke, der Grundton ist ein ernster gewesen, weil ich bin mit 17 bin ich als 30 geschätzt worden. Also die Leute haben mich teilweise doppelt so alt geschätzt. Und das hat natürlich auch Nachteile gehabt, weil ich den Leuten immer müssen bewusst machen, du, ich bin im Vater noch nicht so alt, wie du denkst. Und das haben sie natürlich extreme Erwartungen gehabt. Ich bin zum Beispiel mit 19 zu einer Firma, habe ein Referat gehalten. Da hat mich ein ganz grosser Konzern, und dann hat der mich gebucht. Ich habe immer über die Assistentin vom Geschäftsführer Kontakt gehabt. Und dann habe ich dort einen Vortrag gehalten und so ein bisschen gezeigt, was ich konnte, was ich gemacht habe. Das war so die Idee gewesen von diesem Vortrag. Der ist 2 Stunden gegangen. Und er, haben mit Leuten gratuliert, dass sie so Außendienstmitarbeitende waren, haben mit ihr gratuliert für den Vortrag. Sie waren alle hellauf begeistert gewesen. Und hat mich der Geschäftsführer gefragt, wie alt die eigentlich sind. Und dann gesagt, 19. Und er, ist da aus einer Wolke gekommen. Hat er darauf abgesagt, er möchte mit mir telefonieren. Und er, um das nachzubesprechen. Und hat das mit mir nachbesprochen und hat dann mir fertig gemacht am Telefon und gesagt, also das sei für gar nichts gewesen, der Vortrag. Er sei gar nicht bereit, den Preis zu zahlen dafür. Und es war gar nicht teuer gewesen damals. Also, die haben einfach etwas gehört. Und dann habe ich gesagt, ja, lass, dann machen wir halt irgendwie die Hälfte und bin noch darauf eingegangen. Und ich weiss noch jetzt im Nachhinein, der hat einfach gewusst, es ist ein junger Schnaufer, jetzt hat ein 19-Jähriger mir die Show gestohlen, im Sinne von, seine Leute sind begeisterte von mir gewesen als von ihm. Und das hat ihm natürlich nicht in den Kram gepasst. Heutzutage würde ich ihm eine Therapiesitzung anbieten. Aber damals damals hat mich das schon sehr mögen.
Du wirst mir Therapiesitzung geben.
Nein, würde ich mir einfach sagen, hört, wenn das jetzt eure Wahrnehmung ist, dann ist das euer Programm, aber nicht das von der Belegschaft. Die haben mir alle gratuliert und das ist natürlich sehr anmassend, aus dem Grund zu sagen, ich will nichts oder weniger zahlen.
Es ist schon klar, wenn jemand so Erfolg hat, dann sind eifersüchtige Menschen nicht weit weg. Aber weil der Gabriel so authentisch bleibt und doch offen überkommt, kann er damit umgehen. Er sagt aber schon auch, dass es Arbeit ist. Vor allem, wenn er zum Beispiel einen Kongress organisiert, mit viel Aufwand zum Thema angstfrei sein und viel prominente Leute einlädt und das halt nicht allen passt. Und dann unter Umständen auch die Medien negativ reagieren. Seine Haltung ist aber eine offene. Anhören sollte man auch ganz andere Meinungen und Einstellungen, um sich auch klar zu werden, wo man selber steht und wo man sich selber bewegt. Sie haben das letzte Kirchenfenster vom 2020 gehört. Die Sendung hat Ida Lisa Sprecher gestaltet. Nachhören können Sie unsere Kirchensendungen zeitnah auf kibio.ch. Sie werden leider am Sonntag nicht mehr wiederholt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr, gute Gesundheit und Freude am Leben. Die nächsten Sendungen sind am nächsten Sonntag der Gottesdienst und am Dienstag ein neues Kirchenfenster. Gute Nacht miteinander.
Can't stop your crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry.
For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and no matter what they say, you'll be here in my heart always.
Wind ist gekommen, rüttelt am Dach, ich höre dich nicht mehr, bei dir schon wach. Die ganze Welt ist müde, uns auch dusselig brach. Du sagst, Nebel ist ein Anagramm für Leben, ich sage nur in unserer Sprache. Aber ich weiss, was du meinst, und klar gesehen möchte ich so. Wir wissen ungefähr, wie es steht, aber wir wissen nicht recht wo. Und meine Liebe zu dir, sie versteckt sich vor dem Wort, vor den Namen und Grund am See. Ich Köre dina mer, di hand im Haar, a wohl vertraut die Gäste, mangisch leer, mangisch wahr. Zweifel is a wind, richtig los wird man nicht. Die Wahrheit in jedem Zweifel ist mindestens, dass es nicht gibt. Wir haben um Versprechen gerungen, unsere Nähe beschwört, aber halt nur Ausdrücke gefunden, wo ich schon viel zu oft habe gehört. Meine Liebe zu dir, sie versteckt sich vor der Wut, vor den Hemmen und Gründen, an einem sicheren Ort. Meine Liebe zu dir, sie versteckt sich auch vor mir, vor meinem Wunsch, alles zu stehen, wo sie an. Sie antwortet nie. Sie antwortet
my soul. I try to be strong, but I got demons. So can I lean on you? I need a strong heart and a soft touch, and you're the one when I want love. It's you and only you who can be taken away. The shit that I go through each and every day when I'm alone with you. You make it better again. Your arms are where I wanna remain. Catch my hand, you start to say. Explanation, baby. I try to be strong, but I got demons. So can I lean on you? I need a strong heart and a soft touch, and you're the one when I want love. It's you and only you that can be taken away. The shit that I go through each and every day, baby.
was a young boy, I was scared of growing up. I didn't understand it, but I was terrified of love. Felt like I had to choose, but it was out of my control. I needed to be saved, I was going crazy on my own. It took me years to tell my mother I expected the worst. I gathered all the courage in the world. She said, I love you no matter what. I just want you to be happy and always be who you are. She wrapped her arms around me, said, don't try to be what you're not, 'cause I love you no matter what. She loves me no matter what. I got a little older, wishing all my time away. Riding on the pavement, every sunny day was gray. I trusted in my friends, then all my work came crashing down. I wish I never said a thing, 'cause to them I'm a stranger now. Well, I ran home, I saw my mother, it was written on my face. Felt like I had a heart of glass about to break. She said, I love you no matter what. I just want you to be happy and always be who you are. She wrapped her arms around me, said, don't try to be what you're not, 'cause I love you. The earth with my head held higher. I got the love that I need, but I was still missing one special piece. My father looked at me, he said, I love you no matter what. I just want you to be happy and always be who you are. He wrapped his arms around me, said, don't try to be what you're not, 'cause I love you no matter what. He loves me no matter.